Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es geht ja die Mär, dass wer am Faschingssonntag jetzt hier in der Kirche sitzt, kann nur ein Faschingsmuffel sein. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat Fasnacht in Franken geguckt? Einige, denke ich, ne? Und ich habe es mir nur in Auszügen angeguckt, hinterher, und habe mich dann sehr gefreut, dass unser Ministerpräsident als Pfarrer Scheidel gekommen ist. Ist euch das aufgefallen? Glatze, Seehundschnauzer und Uniform. Bloß bei der Uniform hat er sich ein bisschen vertan gehabt, ne? Ja, das ist so mit diesen Faschingsgeschichten, wenn er dann Heißmann und Rassau, kriegst du dann einen Bückling, und der andere, der Herr Aiwanger, der kriegt auch einen nicht mehr ganz so frischen Fisch. Ja, das ist so eine Geschichte, ne? Wenn du dorthin gehst, dann musst du ein ganz schön dickes Fell haben. Das ist genauso wie beim der Blecken am Nockerberg, beim Starkbieranstich. Die Höchststrafe, die ausgesprochen wird, ist, du wirst nicht erwähnt, wenn du ein Promi bist. Und wenn die was Gutes über dich sagen, dann ist schon verdächtig. Und wenn sie was Schlimmes über dich sagen, wo sie dich in die Pfanne hauen, wo sie dir ans Schienbein treten, dann musst du auch noch da sitzen, lachen und applaudieren. Gelingt nicht jedem. Ja, das ist manchmal sozusagen die Rache des kleinen Mannes in Form des Faschings. Aber dazu braucht es gar kein Fasching. Der kleine Mann, der den Großkopferten ans Schienbein tritt, den haben wir sogar schon im Alten Testament, zum Beispiel in unserem heutigen Predigttext. Es ist der Prophet Amos, dort im 5. Kapitel, die Verse 21 bis 24. Dort spricht Gott durch seinen Mund: Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Muss man ein klein bisschen was dazu erzählen, liebe Schwestern und Brüder. Amos, obwohl er relativ ganz weit hinten im Alten Testament steht, ist der älteste Prophet, über den schriftlich seine Prophetie aufgeschrieben wurde oder erhalten ist. Ist also der älteste Schriftprophet. Und er wirkte in Israel, nicht in Juda. Es gab ja zwei Reiche: Norden, Israel mit der Hauptstadt Samaria, und Süden, Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und das hat so seine Spaltungsgeschichte auch. Die im Norden, die hatten nicht den Tempel von Jerusalem als Zentralheiligtum, sondern das Heiligtum von Bethel und dann von Sichem. Und genau in diesem Norden, dort hinein spricht Amos. Das Nordreich, wissen wir ja, ist 721 von vor Christus von den Assyrern erobert worden, und seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört. Auch da wurde die Oberschicht weggeführt und. Was allerdings geblieben ist, ist eine kleine Sekte, die sogar heute noch existiert. Die Konfirmanden, aufpassen, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Habt ihr alle mal gehört, spätestens in der Schule. Da kommt es her, es ist so unglaublich, dass ausgerechnet ein Samariter einem anderen hilft, weil in den Augen der frommen Juden waren die Samariter ja Ungläubige. Und sie waren deswegen Ungläubige, weil sie das Ursprüngliche erhalten wollten. Die ganzen Propheten und ihre Geschichten waren für die nicht von Wert, sondern nur die 5 Bücher Mose. Und deswegen wurden sie dann als Heretiker oder Heiden oder fast Heiden abgelehnt. Im Übrigen, Samariter, Samaritaner gibt es noch, also jetzt nicht nur mit irgendeinem Hilfsbund hier bei uns, sondern ungefähr 100.000 Menschen bilden noch die samaritanische Gemeinschaft in Samaria, die auch noch den alten Glauben so leben. Aber gut, das nur nebenher. So, Amos ist, und das wissen wir, einer von denen, die die Großkopferten nicht einmal wahrgenommen haben. Er ist ein Bauer, und ich will jetzt keinem Bauernprotest das Wort reden. Gottes Willen, nein. Aber er bekommt, er aus der Unterschicht, aus der verachteten Schicht, der bekommt den Auftrag Gottes, jetzt geh, stell dich vors Heiligtum und dann les mal all denen, die hier das Sagen haben, so ordentlich die Leviten. Und die Leviten gab es damals noch gar nicht. Und schon gar nicht da drüben. Sag ihnen Bescheid. Und dieses Bescheidsagen bezieht sich auf die Form des Gottesdienstes. Also kann man jetzt sagen, wieso ausgerechnet Protest Gottes gegen einen Gottesdienst? Da gibt es auch genügend andere Veranstaltungen, wo der liebe Gott sich dran stören könnte. Aber es ist so, dass es darauf ankommt, wer, in welcher Verfassung und mit welcher inneren Haltung Gottesdienst feiert. Und damals war es halt so, dass gerade im Heiligtum von Bethel die Gottesdienste besonders prächtig waren. Beste Musik, hervorragendes Psalmodieren, Auslegung vom Feinsten. Und natürlich waren alle nur im Festtagsgewand da. Und man hat sich überboten. Wer hat mehr geopfert? Wessen Opferhammel war am fettesten? Welches Dankopfer war am üppigsten? Ja, ich bin hier, schau mal her, Gott. Ich kann dir imponieren, ha? Was du alles von mir kriegst, was ich alles für dich tue, lieber Gott. Toll, du müsstest mich eigentlich tagtäglich loben und super tausendmal segnen. Jetzt kommt es natürlich noch dazu, dass damals dieser sogenannte Tun-Ergehens-Zusammenhang ganz wichtig war. Also der Gedanke war, wer brav ist und fromm ist und liebenswert ist und Gott, den Herrn, respektiert, der wird ihn segnen. Und wen Gott segnet, der bleibt gesund, der wird reich, dem geht's blendend. Andersrum gesagt, dann hat man geschlossen, wenn jemand wohlhabend ist und gesund ist, muss er ja ein tugendhaftes und tadelfreies Leben führen. Blöderweise, andersrum gesehen, wenn jemand krank wurde, dann hat man sofort gelauert, ja, was hat er denn angestellt? Womit hat er denn den lieben Gott erzürnt, dass ihm jetzt so schlecht geht? Und so ein einfacher kleiner Bauer, der muss ja dann so ein Sünder gewesen sein, weil er hat ja nicht viel gehabt. Also wenn jemand wie der Amos ein Opfer im Tempel dargebracht hat, beziehungsweise im Heiligtum, dann war das halt tausendmal kleiner als das, was ein anderer von den prächtig Gewandeten loswerden konnte. So, dieser Gedanke dieses Tun-Ergehens-Zusammenhangs hat sich im Judentum trotz der Erfahrung mit Hiob, der ja das Gegenteil wirklich deutlich gemacht hat, durchgehalten, hat sich auch bei uns im Christentum eine ganze Weile gehalten und letztlich ist es auch Luther gewesen, der dagegen heftig angekämpft hat. Aber es steckt irgendwo schon in uns drin, ne? Wir wollen den lieben Gott schon wohlwollend stimmen, da tun wir was. Wir wollen von ihm was, also sind wir da mal ganz besonders lieb. Das ist, dieser Gedanke steckt immer noch drin. Mein Gut, damals hat man natürlich versucht, mittels dieser ganzen Opfertechnologie den Herrn des Himmels und der Erde, den Schöpfer aller Dinge, sich selber untertan zu machen. Da kann Gott ja gar nicht anders, als mir das zu gewähren, was ich mir von ihm erbitte, wenn ich so ordentlich opfere. Deswegen, übrigens, habe ich auch Schwierigkeiten. In manchen Kirchengemeinden heißt es nicht die Kollekte am Ausgang, sondern da heißt es das Dankopfer oder das Opfer. Und da habe ich Schwierigkeiten mit. Also für mich ist der Begriff Opfer anderweitig belegt. Ne? Wenn jemandem etwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel, was die Forumsstudie jetzt rausgebracht hat, dass es eben den sexuellen Missbrauch auch in unserer Kirche gibt und gab. Ja, und dann ist die Frage, redet man dann von Opfer? Weil Opfer sind meistens die, die überhaupt nichts mehr machen können, die total ausgeliefert sind. Ich hatte diese Woche eine Konferenz auf dem Schwanberg und da hat ein Kollege eben auch von Tätern und Opfern gesprochen und wurde dann korrigiert, sagt besser Betroffene, weil Betroffene können sich im Nachhinein noch wehren. Und mir ist dann durch den Kopf gegangen, die Opfer im biblischen sind ja Bestechungsgelder an den lieben Gott. Das Wort selber ist ein Lehnswort aus dem Italienischen. Und wer von euch einmal in Italien im Supermarkt war, wird das ursprüngliche Wort häufiger lesen, nämlich das Stammwort ist Offerta. Und das steht überall da, wo im Deutschen dann Sonderangebot steht. Ne? Also ein Opfer ist es dann wirklich nicht, ist ein Sonderangebot. Oder war das tatsächlich damals der Gedanke im Nordreich, gegen den Amos angekämpft hat, der liebe Gott lässt sich mit Sonderangeboten erkaufen? Hätte sein können. Brandopfer, Speiseopfer, fette Dankopfer. Und dann wird auch noch geguckt, wer hat den fettesten Hammel geliefert? Und dann geht so ein Wettbewerb los. Und da merkt merkt sowieso, aber dann wirkt Gott durch den Mund des Propheten Amos und sagt, Leute, jetzt macht er mal Schluss. Es geht nicht darum, wer ist der Schönste, wer ist der Beste, wer bringt am meisten. Es geht auch nicht darum, wer am lautesten singt. Ne? Sagt, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ja, sowas fährt mir dann in die Knochen, weil ich mir dann denke, mein Gott, machen wir es falsch? Ist es falsch, gute Musik in einer Kirche zu genießen, von der Orgel, oder auch mal ein Oratorium von Bach in der Königsberger Marienkirche? Ist das auch Geplärr oder ist es was anderes? Amos kritisiert, dass dieses Geplärr und dieses Harfenspiel eben Gott beeindrucken soll. Und nicht das, was es wirklich machen soll, nämlich die Seelen der Menschen zu Gott führen. Wo Luther sagt, wer singt, betet doppelt, ist hier das genaue Gegenteil. Aber es hängt eben davon ab, in welchem Geist und mit welcher inneren Einstellung Menschen damals in diese prächtigen Gottesdienste gegangen sind. Und es hängt auch ein Stück weit davon ab, mit welcher inneren Haltung und Einstellung wir in unsere Gottesdienste gehen. Manche Leute denken tatsächlich, wenn ich in die Kirche gehe, tue ich dem lieben Gott einen Gefallen. Nein, wir tun uns einen Gefallen. Wir tun uns einen Gefallen, weil wir gemeinsam in Beziehung zu unserem himmlischen Vater treten, weil wir gemeinsam uns um Gottes Wort kümmern. Es geht nicht darum, Gott zu beeindrucken oder etwas für Gott zu tun. Wenn man es wörtlich nimmt, ist Gottesdienst ein doppelter Dienst. Nicht nur, wie man oft meint, wir dienen Gott, sondern Gott dient auch uns darin. Und es ist dann ein richtiger Gottesdienst, so sagt es schon Amos, wenn das Recht wie Wasser strömt und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Wenn das Innere, unser eigenes Seelendasein und unser Miteinander gerecht und rechtsentsprechend ist, das heißt, wenn keine Feindschaften und keine Boshaftigkeiten, wenn eine Offenheit für das, was Gott uns schenkt, da ist, aber auch eine Offenheit für uns untereinander, dann ist es ein richtiger und ein guter Gottesdienst. Dann treffen uns diese Worte des kleinen Bauern aus dem Nordreich, der vor dem großen Heiligtum vor so viel hundert Jahren den Mund groß aufgerissen hat, um den Großen zu zeigen, dass sie in den Augen Gottes auch Kinder, kleine Kinder sind wie alle anderen auch. Recht und Gerechtigkeit, ein Thema, das sich durch die Geschichte zieht, nicht nur in den Gottesdiensten. Ich glaube, wir Menschen kämpfen seit Generationen, seitdem es uns Menschen gibt, darum, dass Recht und Gerechtigkeit mal das Gleiche sind. Ist auch immer so ein Gedanke, ne? Man kann Recht bekommen, aber nicht unbedingt Gerechtigkeit. Man kann Gerechtigkeit kriegen und es ist trotzdem nicht Recht. Aber das ist eine andere Thematik, das ist eine andere Geschichte, die vielleicht irgendwann ein andermal erzählt wird. Jetzt aber sagt Amos, Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.